Hallo und willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Mein Name ist Nico Jilch und ich spreche heute mit Fabian Wintersberger. Manche von euch werden ihn vielleicht von Twitter kennen oder von seinem Newsletter. Er ist Banker, er ist Trader, er ist Analyst, aber er ist auch ein Austrian Economist, der schon vor vielen, vielen Jahren vor Bitcoin noch den Mises und den Hayek entdeckt hat. Seit 2012 sich auch mit Bitcoin beschäftigt und wir sprechen über die Welt, wie sie heute darstellt, aus der Perspektive von Mises und Hayek, aus der Perspektive der Austrians. Ein Gespräch, das ich immer wahnsinnig genieße, auch mit in Österreich, weil es eben so wenige gibt, die Austrians verstanden haben, obwohl die so viele Antworten in dieser immer komplizierteren Welt bringen. Wir fragen uns, ob Bitcoin auch eine dieser Antworten sein kann, schauen uns auch die Geldmengenentwicklung an und sprechen über die aufrollende nächste Krise an den Finanzmärkten. Ja, und wenn ihr euch jetzt für Bitcoin interessiert, dann kann ich euch nur empfehlen, bei Coinfinity vorbeizuschauen. Dort gibt es 21% mit dem Code Was Bitcoin bringt. Coinfinity, mein bevorzugter Bitcoin-Broker aus Graz, coinfinity.co. Einfach in der App Was Bitcoin bringt einbringen. Und sonst, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu wünschen, dass ihr diese Folge genauso genießt wie ich. Film ab! Ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast quasi aus Linz nach Wien importiert zu haben. Servus Fabian.
Servus Nico.
Fabian Wintersberger, du bist Trader, du bist Banker bei der Sparkasse Oberösterreich.
Ja.
Was machst du genau?
Ich bin Zinsderivatehändler. Also wir machen Absicherungsgeschäfte für unser Bankbuch und wir sind direkt der Tisch, was direkt mit den ganzen Zinsgeschichten am Markt arbeitet und handeln da auch ein bisschen selbst. Also, aber Großteil ist eben so Absicherungsgeschäfte.
Aber das hast du mir vorher schon erzählt, ist jetzt einer der wenigen Banken in Österreich, die tatsächlich noch selbst handeln, so wie an der Wall Street.
Ja, so in etwa.
Was handelt sie da?
Gibt es mehrere Teams, die machen Aktien, Fremdwährungen und eben Zinsderivate und Anleihen.
Aber Bitcoin noch nicht?
Bitcoin nicht, nein.
Okay, kann ja noch werden. Darüber reden wir heute. Du bist aber auch bekannt von Twitter, bist du bekannt. Du bist ein Newsletter-Autor, der Weekly Wintersberger, richtig?
Genau.
Auf Englisch?
Auf Englisch, ja.
Und du hast, und das möchte ich gleich vorwegnehmen, vorher schon das wichtigste Stichwort gegeben. Du hast es genannt, ihr seid der Tisch, also wie man das so nennt, der Desk. Ja. Wir haben heute eine Premiere und dafür möchte ich dich auch begrüßen und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt nicht sehen können. Wir sitzen erstmals in der Geschichte von Was Bitcoin bringt an einem richtigen Tisch. Ja, wir sind quasi upgraded auf Joe Rogan Level und dafür wollen wir uns bedanken auch bei DoMotion, die das Studio jetzt langsam ein bisschen umbaut. Ich hoffe, dir gefällt der Tisch.
Toller Tisch, ja.
Ausgezeichnet. Wir kennen uns von Twitter schon einige Jahre, ne?
Ja, ein bisschen. Also, ja, ein bisschen auf Twitter hin und her geschrieben mal.
Du bist nicht nur ein Banker und ein Trader, sondern auch ein Austrian.
Ja.
Wie kann das, wie ist das passiert?
Also es ist grundsätzlich so, dass die Bankerszene, kommt mir vor, aufgeschlossener ist als der wissenschaftliche Ökonom jetzt. Also die sind da auch durchaus offen für solche Themen und wir diskutieren da eigentlich immer laufend in der Runde. Und da gehen schon viele mehr eher in diese Richtung. Also nicht absolut derzeit, aber doch ein wenig, dass sie zum Beispiel sagen, Hayek, das waren gute Sachen, was der gesagt hat.
Also das kommt schon vor?
Ja.
Das sind dann Leute, die lesen das auch selbst und nehmen nicht nur quasi die Quellen, die sie in der Zeitung finden.
Teilweise. Also müsste ich genauer nachfragen bei den Leuten, aber so in etwa lesen die schon auch Sachen selbst.
Aber du bist ja gar nicht als quasi über den Beruf dort gelandet, oder? Du warst schon früher auf der eher exotischen Richtung unterwegs.
Ja, da war ich früher schon unterwegs, also das hat irgendwann mit 18 hat das angefangen, dass ich mich für das interessiere. Da habe ich sozusagen meine ganzen linken Einstellungen über Bord geworfen und bin dann so in diese österreichische Schule reingekommen und habe dann relativ viel gelesen. Ich finde immer noch, Human Action ist das beste Buch über Ökonomie, das muss jeder lesen.
Es ist relativ lange.
Ja, aber es ist super geschrieben. Also ich finde trotzdem, es ist zwar eine ältere Sprache eigentlich, aber ich finde, es ist einfach so klar alles und so gut ausgearbeitet. Also wie ich das erste Mal gelesen habe, bin ich dabei gesessen und mir hat Seite für Seite die Augen aufgerissen, einfach wenn wir gedacht haben, wie kann man das so klar und deutlich erklären?
Mises hat es sehr, sehr klar geschrieben.
Hm? Ja.
Besser als Hayek eigentlich.
Ja, finde ich schon. Er war halt kompromissloser. Also ich glaube, Hayek hat ein wenig mehr den oft Zweisamkeiten gesucht. Und wenn Mises was gegen den Strich gegangen ist, dann ist er da voll reingefahren. Also da hat er nichts drüber kommen lassen. Er hat ja auch Ludwig Erhard, glaube ich, als Sozialist quasi bei einem Treffen mal genannt. Er hat gesagt, Herr Erhard, Sie sind ja auch nur ein Sozialist. Und er war auch immer relativ ablehnend den Ordoliberalen gegenüber, mhm. weil er sie eigentlich viel mehr bei einer sozialistischen Denkrichtung verortet hat, eben diesen dritten Weg. Und er hat ihm gesagt, dass dieser Weg am Ende immer in einem sozialistischen System endet, weil einfach, ich weiß nicht, Günter Westerwelle hat gesagt, die Freiheit stirbt zentimeterweise. Und ich glaube, Mises hat das irgendwie so gesehen, wenn man ein bisschen Sozialismus erlaubt, so wie es bei uns in der sozialen Marktwirtschaft eben ist, also wie wir sie hatten eigentlich, dann wird das einfach langsam weniger, immer weniger. Und jetzt geht es in eine Richtung, wo ich sage, ja, es wird spannend die nächsten Jahre.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei diesen Entwicklungen. Kohl hat noch ein Update gebracht oder hat gesagt, bei 51% Staatsquote beginnt der Sozialismus. Nicht? Der hat noch gesagt, der hat uns noch gewarnt, wo wir quasi den Jordan überschreiten.
Ja, Karl Marx, der wäre glücklich gewesen mit 50% Staatsquote, glaube ich. Der hat sich das nie erträumt, dass das so viel wird mal.
Ja, das sind die Leute, die heutzutage einen Marx lesen und sich denken, recht hat er, die bedenken nicht, dass der wirklich in einer anderen Zeit auch gearbeitet und gelebt hat. Ne?
Ja, das schon. Wobei, er war der klassische Sozialist, wie wir ihn jetzt kennen, der von jemand anderem lebt und dann nur seine Schriften veröffentlicht. Und hat ihm, Engels hat der hat ihn quasi gepusht. Und Engels ist quasi so der, weiß nicht, ob er ein schlechtes Gewissen hatte, dass es ihm so viel besser ging als allen anderen. Aber vielleicht war das ein wenig die Triebfeder. Die kenne ich eigentlich, glaube ich, auch heute bei vielen, die dieser Denkrichtung anhängen. So Künstler und so, die sagen...
Oder Millionärserbinnen, die dann in den Medien wirksam ihr Geld verschenken oder zumindest einen kleinen Teil davon.
Ja, ein bisschen was muss schon überbleiben fürs eigene Leben noch. Ja, das ist ein wenig so, man stellt sich schon als Mensch oft die Frage, habe ich das überhaupt verdient vielleicht? Also das kann ich mir schon vorstellen.
Aber da sind wir jetzt schon gleich bei einem wirklich interessanten Punkt, weil... dass nämlich die Reichen von heute aufgrund eines Fiat-Money-Systems wirklich auch bevorteilt sind, ist ja, würden wir ja auch unterschreiben, oder?
Absolut. Darum glaube ich auch, dass der Sprung von links zu einer ultraliberalen Richtung wie der österreichischen Schule gar nicht so groß ist, weil im Endeffekt verfolgen ja beide dasselbe Ziel. Und das Ziel ist, dass es den Menschen insgesamt besser geht.
Und deswegen habe ich vorher fast ein bisschen schlucken müssen, wie du gesagt hast, du hast dann mit 18 Mises gelesen und hast deine linken Einstellungen abgeschüttelt, weil muss man das überhaupt? Also vielleicht die Sozialistische oder vielleicht aber sozusagen zu sagen, den Menschen soll es besser gehen, es sollte ein faireres System herrschen, das sind ja Dinge, die passen eigentlich.
Ja, das stimmt. Also ich habe das ja wirtschaftlich gemeint. Also ich war schon immer der Meinung, der Staat muss überall eingreifen und da müssen wir Nachfrage ankurbeln, nee, das, was jetzt auch überall... en vogue ist. Aber dadurch, dass ich in Mises und so gelesen habe, habe ich einen anderen Blick auf die Dinge bekommen. Und das ist auch, was mir an der österreichischen Schule so gefallen hat, immer, dass du eben diesen analytischen Ansatz hast. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es war Menger war Journalist oder...
Menger war eben Journalist
und er hat eben die Dinge verstehen wollen. Und ich glaube, das sollten Ökonomen heutzutage machen. Sie sollten die Dinge verstehen wollen und nicht einfach Daten in ein Modell reinschmeißen und auslesen.
Und dann auch noch den Politikern sagen, was sie tun sollen.
Ja.
Also Menger war Journalist, der hat auf der Börse, der war Finanzjournalist, so wie ich heute im Grunde, der hat auf der Börse gesehen, wie die Preise sich bewegen und sich gedacht, woher kommen die Preise eigentlich? Und hat dadurch eine Werttheorie entworfen, die bis heute Gültigkeit hat, die ja auch von der klassischen Ökonomie übernommen wurde. Dass es immer noch viele gibt, die sie nicht verstanden haben, ist eine andere Geschichte. Und Henry Hazlitt. Henry Hazlitt war der zweite große Journalist, New York Times, glaube ich auch, der mit Mises auch in Amerika zusammengearbeitet hat.
Der hat ihm da, glaube ich, die großen Unterstützungen an Land gezogen, wie der Mises von Spanien nach England, nach England in die Vereinigten Staaten gekommen ist, hat, glaube ich, Haslett so ihm alles organisiert, dass das alles funktioniert. Ich glaube, er hat ihm auch die Stelle in New York besorgt.
Der hat quasi dann dort protegiert im Sinne von den Amerikanern gesagt, wer das eigentlich hieß. Ne?
Ja,
dieser knorrige Österreicher da, der alle Sozialisten beschimpft, sobald sie ihm irgendwie einen Kaffee auf den Tisch stellen.
Ja, ja, so ungefähr, ja.
War das mit Erhard, war nicht bei der Montpellier Society, oder?
Nein,
das
dürfte später mal gewesen sein. Also die haben sich irgendwann mal kurz getroffen und da hat er ihm das gesagt. Ich glaube, Ludwig Erhard wollte ihn einmal kennenlernen. Und dann hat er ihn besucht und er hat sich angehört, Mises hat sich angehört, was so sein Plan ist. Und der Legende nach hat ihn angelächelt und hat gesagt, Herr Erhard, Sie sind ja auch nur ein verkappter Sozialist.
War Mises vielleicht zu streng?
Ich glaube, er war konsequent. Ich glaube, er wollte einfach keine Kompromisse eingehen. Weil vielleicht ist das auch während in dieser Zwischenkriegszeit, vielleicht hat er einfach auch gesehen, was Kompromisse, Politik ist ja immer nur ein Kompromiss, dass Kompromisse einfach, dass das langsam einfach alles erodiert und am Ende ist sowieso, was vorher besprochen wurde, nichts mehr wert.
Ich frage deswegen, weil die eine Sache, die bei Mises, also ich bin ein großer Mises-Fan, ich glaube, das ist wirklich nichts Neues, ja, habe ich noch immer verteidigt, wenn es sich die Gelegenheit gegeben hat, ja, wenn er mal wieder draufgehaut wurde von Leuten aus irgendwie der sage ich jetzt mal
Gewerkschaft.
Ja, genau, Gewerkschaft zum Beispiel, ja. Aber jetzt aus monetärer Sicht, und das interessiert uns ja als Bitcoiner besonders, er war ein sehr, sehr fast schon dogmatischer Verfechter des Goldstandards.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen zu, wie soll ich sagen, eng gedacht.
Das ist sicher so, aber ich glaube, da war er einfach kulturell nur zu sehr verwurzelt in dieser alten Zeit mit dem Kaiserreich und da hat es den Goldstandard gegeben und ich glaube, das war eigentlich das Ideal, wo er wieder hin wollte. Ich glaube, deswegen hat er einfach andere Sachen abgelehnt. Also er war auch kein Anarchokapitalist, sondern er hat schon immer gesagt, dass der Staat ihm eine gewisse Rolle einnehmen soll, weil sonst würde Anarchie herrschen und das hat er irgendwie abgelehnt. Und ich glaube, dass das von dem her ein bisschen kommt.
Auch ein wichtiger Punkt, wir haben vorher schon darüber geredet, dass sozusagen Austrians und linke Prinzipien sich eigentlich vereinigen lassen und das Zweite, dass eigentlich die Austrians, von denen wir hier sprechen, auch den Staat nicht abgelehnt haben, sondern eigentlich einen starken, aber schlanken Staat wollten.
Genau, also sie wollten eigentlich äußere und innere Sicherheit, dass der Staat übernimmt, dass ihm Eigentumsrechte geschützt werden. Und alles andere sollte mehr oder weniger unter Marktprozessen laufen.
Jetzt bist du ein Österreicher und ich bin ein Österreicher. Und wenn wir uns in Österreich so umschauen und die Österreicher so anschauen, dann haben die österreichische Schuld der nationalen Ökonomie zumindest vor Ort nichts erreicht.
Nein, nicht. Ja, wir sind doch alle migriert, weil es waren auch viele Juden und die mussten dann sowieso, kurz bevor Hitler einmarschiert ist, alle entweder in die Schweiz, nach Amerika, nach England. Also ja, schau dir Kultur an. Also von was lebt Wien kulturell? Von den alten Zeiten? Also neu. Also wenn du jetzt Musik zum Beispiel, da spielt sich alles in Amerika, weil Musik in Amerika unter marktwirtschaftlichen Prinzipien organisiert ist. Also wenn du was werden willst, dann musst du wahrscheinlich alles aufgeben und einfach alles auf eine Karte setzen und dich einfach nur trauen und dann wird es entweder was oder es wird nichts. Und bei uns in Österreich musst du um Förderungen ansuchen.
Es ist wirklich ein Fiasko, das mit den Förderungen. Ich habe für dieses Projekt hier um eine Förderung angesucht, weil alle gesagt haben, du musst Förderung, weißt du, bei der Stadt Wien. Und dann gab es ein Hearing und ich war irrsinnig nervös und das Hearing hat stattgefunden über Zoom, ja, und ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da gesprochen habe, weil das war alles so verschwommen und so, ja, und ich habe das halt mein Projekt vorgestellt, es ist damals auch schon gelaufen, es hat schon funktioniert und ganz am Anfang habe ich gesprochen von meinem Podcast und meinen Hörern und da spreche ich dann 20 Minuten und dann kommt die Fragerunde. Weißt du, was die erste Frage war?
Ja.
Die erste Frage war, das ist kein Scherz, Sie haben ja von Hörern gesprochen. Richtet sich Ihr Angebot nicht an Frauen?
Ehrlich, oder?
Und da habe ich mir gedacht, hey, das, also, Okay, also ich habe überraschenderweise die Förderung nicht bekommen. Man hat mich dann angerufen, mir gesagt, dass ich die Förderung nicht bekommen habe und ob ich eine schriftliche Begründung dafür haben möchte. Und habe ich gesagt, ja, die hätte ich gern. Und die habe ich nie aufgemacht. Und ich kündige es jetzt an, sollte ich jemals 100.000 Subscriber auf YouTube erreichen, dann mache ich das live auf YouTube und lese es vor.
Ja, also brauchen wir 100.000 Subscriber.
Also haut rein, Leute, haut rein. Dann könnt ihr lesen, was in dem Brief steht. Wie landet jemand, der Austrian Economics versteht, dann bei der Bank?
Durch Zufall. Also ich habe kurz vor Ende des Studiums mal ein Praktikum gemacht bei einer anderen Bank, bei der Oberbank, und war da auch im Treasury. Und das hat mir halt, dieses Flair hat mir einfach getaugt, im Handelsraum und Finanzmarktnachrichten, und es geht ja trotzdem eigentlich immer um Ökonomie. Und das hat 2 Monate gedauert und dann habe ich eigentlich gewusst, okay, das wäre eine Richtung, da möchte ich hin. Weil da kann ich quasi auch den ganzen Tag über Märkte reden, über Wirtschaft, und ja, das ist ein wenig meine Leidenschaft geworden. Und dann bin ich ganz zufällig irgendwie bei der Sparkasse dann gelandet. Also das war wirklich, ich habe da zwei Monate vorher einen anderen Job angenommen und war kurz bevor ich den angetreten habe noch auf Urlaub. Und im Urlaub hat mich quasi die Sparkasse angerufen und haben gesagt, hey, sie haben da eine Stelle frei, ob ich nicht zum Vorstellungsgespräch kommen will.
Und ist es das, was du dir erwartet hast? Also hat es diese Dynamik? Habt ihr da in Linz die Welt im Blick?
Ja, schon eigentlich. Also es ist einfach total cool, wenn du mit Leuten, die sich auch den ganzen Tag mit diesen Dingen beschäftigen, austauschst die ganze Zeit. Also Großteil von unserem Tag besteht darin, dass wir eben lesen, Sachen analysieren, anderen Research lesen von Leuten und dann eben auch untereinander diskutieren, wie es weitergehen könnte.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind 3-mal so effizient wie das Vorgängermodell, und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt's gleich 5% Rabatt.
Bist du, wenn du schon so früh Austrians entdeckt hast und dich für Wirtschaft interessierst und auf Twitter rumhängst, bist du auch über Bitcoin gestolpert?
Bitcoin habe ich zum ersten Mal gelesen, glaube ich, 2009 oder so, 2010. Also ich war es noch ganz jung. Und ja, ich war von der Idee schon sehr begeistert. Ich war da eben, weiß nicht, 2 Jahre vorher, habe ich österreichische Schulen so kennengelernt. Und dann habe ich diese Idee eigentlich grandios gefunden und habe das immer wieder hin und wieder beobachtet. Und ja, ich bin dann einfach 2012 selber auch eingestiegen.
Mit Haut und Haaren?
Nee, ich hatte nicht so viel. Also man kann sagen, mit Haut und Haaren damals, aber das war halt nicht viel. Das war während dem Studieren, da hatte ich quasi kein Geld. Also so habe ich ein bisschen was, weil ich mir gedacht habe, ja.
Aber was ich eigentlich ja gemeint habe, ist gar nicht so sehr, wie viel Geld und so weiter, sondern was mich eher interessiert, ist quasi, bist du dann dran geblieben an dem Thema oder hast du es gekauft und liegen lassen? Oder weil inzwischen ist ja rund um Bitcoin inklusive diesem Podcast und diesem Tisch hier wahnsinnig viel entstanden.
Ja, das stimmt. Also ich habe das schon immer wieder weiterverfolgt, aber es war ihm mehr so, ich finde die Idee gut, wenn es was wird, wird es sicher einschlagen wie eine Bombe und darum kaufe ich einfach was und dann schaue ich einfach, was draus wird.
Jetzt habe ich zwei Fragen. Wir haben ja vorher über die Austrians geredet und da würde ich gern bleiben. Aber zuerst vielleicht der Finanzmarkt. Fällt dir jetzt Bitcoin auch schon in deinem Alltag, zumindest in den Nachrichten und so auf? Also was ich damit meine ist, sind diese Welten schon zusammengewachsen?
Nicht ganz zusammengewachsen, aber es wird schon sehr viel darüber geredet. Also das macht, glaube ich, auch der Preis aus. Also diese, gerade wenn der Preis nach oben geht, wird viel darüber geredet. Wenn der Preis runtergeht, wird auch wieder viel geredet, weil dann sagen wieder alle, ha, ich hab's doch gewusst, es geht wieder runter, jetzt gehen wir wirklich auf Null, oder?
Wenn es runtergeht, wird viel mehr geredet, ja, als wenn es raufgeht. Also das ist ganz, ganz, ganz lustig. Ja,
ja,
das,
absolut.
Weil da muss man sich quasi, wenn es runtergeht, drüber reden, ist gratis. Wenn es raufgeht, drüber reden, kostet.
Das stimmt, ja. Und es ist auch sehr witzig, ich glaube, von der EZB haben zwei Ökonomen, als wir den letzten Tiefstand hatten, haben sie einen Artikel rausgebracht und haben geschrieben, ja, der Bitcoin ist jetzt endgültig tot.
Also Grüße gehen raus an Ulrich Binzern und Jürgen Schaaf von der Europäischen Zentralbank, die im Auftrag des europäischen Steuerzahlers Artikel über Bitcoin schreiben, die sich im Nachhinein als großer Schmarrn herausstellen. Tatsächlich, also ich habe das damals genannt, das EZB-Bottom. Ja. Weil sie haben tatsächlich den genauen Boden erwischt. Und zwar mit dem deutschen Artikel. Zwei Wochen später ging der englischsprachige Artikel um die Welt, Bitcoins Last Stand. Aber das war nur die Übersetzung des deutschen Artikels aus dem Handelsblatt. Und ich merke mir solche Dinge. und das Lustige da war, also die EZB hat 2012, ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, ein Paper rausgebracht, das hat geheißen Virtual Currency Schemes. Und da hatten sie Bitcoin sehr gut erklärt und auch über die Austrian School of Economics geschrieben.
Okay.
Und dieses institutionelle Wissen und diese lockere Einstellung ist dann über die Jahre verloren gegangen. Und heute sehen Sie das, also ist Bitcoin nur noch unangenehm, weil bei jedem Post, den Sie auf Twitter bringen, kommen 200 Bitcoin und gehen Ihnen auf die Nerven.
Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was da passiert ist bei der EZB.
Ja, Sie wollen halt jetzt den digitalen Euro pushen.
Ja, wahrscheinlich.
Wie stehen eigentlich die Banker zum digitalen Euro?
Viele denken nicht so viel darüber nach. Ich denke sehr viel darüber nach und für mich ist die Entwicklung eigentlich eher besorgniserregend, weil du musst dir denken, die Sparkasse Oberösterreich, wir sind eine kleine Bank und das ist eben ein System, das für kleine Banken vielleicht nicht so gut ausgehen könnte. Also wir haben ja das schon seit den 80er Jahren gesehen, dass der Bankensektor sich immer mehr konsolidiert hat. Ich glaube, jetzt sind wir auf 30% von den Banken, die wir 1980 noch hatten. Und ich glaube, das wird diese Komprimierung einfach noch weiter beschleunigen. Und wer verspricht dir, dass die EZB nicht dann sagt, ja, wir machen für Bevölkerungsgruppe A jetzt das Programm und die bekommen jetzt bei uns mit dem digitalen Euro so und so viel Geld zu günstigen Konditionen, weil wir müssen das und das ankurbeln.
Ne, die machen das sicher.
Absolut.
Also ich glaube es auch. Die machen das sicher, weil die machen das ja jetzt schon. Ne? Die machen ja jetzt schon grüne Geldpolitik, ja, wo sie selber entscheiden, wer das Geld bekommen darf und wer nicht, dass sie kaufen. Nur kann ich keine Anleihen ausgeben. Vielleicht sollte ich. Ich gebe grüne Nico-Anleihen aus, dann müssen sie es kaufen.
Ja?
Ich habe eine Geschäftsidee. Ich bin gleich, ich bin kurz
schauen,
weg.
Ob du das Rating kriegst.
Ja, da muss man halt mit wem reden. Aber das machen sie sicher. Aber die Frage ist, ob sie jemals dorthin kommen, also ob der digitale Euro umgesetzt werden wird. Du hast vorher was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, das ist für Banken schlecht, weil das führt quasi zur Konsolidierung. Ich glaube, das sollten wir kurz erklären. Also wie kann ein digitaler Euro dazu führen, dass es dann plötzlich weniger Banken gibt?
Das ist insofern so, weil ja der digitale Euro vermutlich in einer Umgebung reinkommt, wo wir wieder eher so gegen Nullzins gehen.
Mhm.
Und kleine Banken machen eben, das sieht man auch jetzt halt wieder bei diesen Turbulenzen, sage ich mal, bei diesen Commercial Real Estates, die machen viel so Immobiliengeschäfte und finanzieren halt vor Ort Dinge. Und das sind jetzt eher so realökonomische Sachen, so wie da baut jemand ein Haus, da baut jemand eine Fabrikhalle und nicht so finanzmarkttechnische Dinge. Also machen schon kleinere Banken auch Finanzierungen für jemanden. Also das macht, glaube ich, bei uns eher die erste Bank, dass so Anleihebegebungen. Aber sonst machen eben kleine Banken, die machen eben regionales Geschäft und das ist eben noch realökonomisch. Aber wenn jetzt der Zins so nieder ist, dann habe ich eben Probleme, dass ich wirklich gut verdiene damit. Und dann überlege ich mir oft zweimal, ob ich ein bestimmtes Investment mache. Und dann werden natürlich auch Dinge gemacht, die mit einem niedrigen Zins Profite erwirtschaften. Und ich kann im Geld immer nur in eine Richtung lenken und dann habe ich eben weniger Geschäft in der Hinsicht. Wobei andererseits kannst du sagen, die Baubranche wird dann wieder boomen, wenn wir 0% Zinsen haben wieder.
Okay, aber weil ich habe mir das immer so vorgestellt, dass das, es gibt ja folgendes Problem. Außer in Argentinien, wo inzwischen klar ist, dass die Notenbank vielleicht doch eine Rolle spielt. Ja? Die Nächsten, die es checken werden, sind hoffentlich die Türken. Der Erdogan hat schon wieder die Notenbankchefin rausgehaut, weil sie die Zinsen leicht raufgedreht hat in der unabhängigen Notenbank. Haben wir die Banken eigentlich ein schlechtes Image, während die Notenbanken ja das Image haben, dass sie die Retter sind und die Superleute. Und mit einem digitalen Euro, es gibt ja die berühmte Obergrenze, 3.000 Euro. Das heißt, ich darf nur 3.000 Euro auf meinem digitalen Euro-Konto haben, weil sonst kommt es zu einem digitalen Bankrun. Ja? Aber abgesehen davon, dass man sich Gedanken machen sollte, wenn das schon so eine verhatschete Lösung braucht, ob das vielleicht überhaupt notwendig ist. Aber okay. Was ist, wenn eine Bank in Schieflage gerät? Ja? Und die Kunden versuchen einen Bankrun. Kann die EZB diesem Druck überhaupt standhalten, wenn sie nur auf einen Knopf drücken müsste und sagen könnte, wir könnten alle Einlagen sichern, alle armen kleinen Sparer sind gerettet? Ja? Nein, kann sie nicht. Das heißt, sie wird im Fall der Fälle dieses Limit aufheben.
Ja, das hat man in Amerika auch gesehen vor einem Jahr. Also als diese SVB, Silicon Valley Bank, also die hatten ja genau dieses Problem. Ich meine, die Staatsanleihen, die sie gehalten haben, sind nichts mehr wert gewesen. Und die Leute, die bei der Silicon Valley Bank waren, die waren halt auch besser informiert, weil das waren, glaube ich, eher vermögendere Kunden durch die geografische Lage. Die haben halt dann begonnen, das Geld abzuziehen. Und dann haben halt die Einlagen nicht mehr gereicht. Also diese Eigenkapitaldeckung ist dann eben verloren gegangen, weil das Geld, was sie in Anleihen angelegt haben, ich meine, Anleihen wissen ja alle, was passiert ist in den letzten Jahren, die Zinsen sind gestiegen, das heißt, der Anleihepreis ist nach unten gegangen und wenn dann auch noch die Einleger ihr Geld abziehen, dann kommst du relativ schnell in Probleme. Und es ist dann, glaube ich, sogar die Finanzministerin Janet Yellen hat gesagt, nein, wir können da schon für alles garantieren. Also das ist da überhaupt kein Problem.
Hat sie gesagt, weil sie war ja in der FED auch, sie kennt sich aus. Sie weiß, wo das Zimmer mit dem Knopf ist. Ja? Genau, und da kommen wir dann wieder zu dieser Konsolidierungsfrage. Und ich weiß, es ist natürlich jetzt hyperbolisch und wir haben aber vorher schon angesprochen, so den Weg in den Sozialismus, nicht? Also Punkt 5 im kommunistischen Manifest ist, es gibt nur eine Bank.
Ja.
Und in Europa haben wir bereits jetzt schon deutlich weniger Banken als in Amerika. Also das kannst du ja gar nicht vergleichen. Die Amerikaner haben schon noch einen deutlich dezentraleren Bankensektor, oder irre ich mich?
Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher.
Schaust du skeptisch?
Also das ist, glaube ich, genauso. Also die Entwicklung ist circa dieselbe seit den 80ern. Es gibt schon noch, ich glaube, das ist einfach wegen der Weitläufigkeit des Landes, aber auch dort wird es immer weniger. Und ich meine, schau mal in die Schweiz, was da passiert ist letztes Jahr. Also wir haben quasi aus einer Bank, die too big to fail war, haben wir eine Bank, die noch
too big to fail
war, ja? Oder wie man das nennt. Ja? Also und da, auf das wird es hinauslaufen. Also entweder bekommen die kleinen Probleme und die werden dann aufgekauft oder werden halt geschluckt von einem größeren. Und wenn eine größere in Probleme kommt, dann wird die in einen anderen großen einverleibt. Und am Ende, ich meine, es ist immer schwierig, wenn man in die Zukunft schaut, aber es könnte halt sein, dass dann alles nur mehr, dass die EZB sagt, okay, passt, ihr kriegt es nicht hin, also machen wir das und ihr arbeitet einfach jetzt für uns.
Ich glaube sogar, dass sie das muss, dass sie quasi die politischen Druck bekommen wird, weil die Leute sich sagen, naja, wenn ihr das, die Leute retten könnt, warum tut sie es nicht?
Möglich. Bin mir immer noch nicht sicher, ob nicht zu viele Menschen trotzdem dann sagen, Moment mal, das funktioniert aber irgendwie nicht.
Ja, aber ich glaube, da bist du zu optimistisch, ganz ehrlich. Also ich meine, die Menschen schauen sich jetzt seit spätestens 2008 an, wie mit immer verrückteren Programmen der Markt am Leben erhalten wird, auf Kosten der Mittelschicht eigentlich. Ja. Niemand außer den Bitcoinern regt sich eigentlich keiner auf.
Ja, es wird schon mehr, kommt mir vor. Also zum Beispiel in Deutschland kriegt man ja auch ein bisschen mit. Also in Deutschland, glaube ich, wächst der Widerstand schon ein bisschen. Aber ich meine, Deutschland ist auch ein Extrembeispiel. Also die Deutschen machen gibt eigentlich nichts, was die politisch richtig machen, in letzter Zeit vor. Also wenn jede Schlagzeile mit Robert Habeck, also man muss sich zusammenreißen, dass man nicht alles ganz sarkastisch kommentiert. Also das ist sehr schwierig.
Ich verfolge die Tagespolitik Gott sei Dank nicht, deswegen erspare ich mir das erstmal. Natürlich könnte ich auf YouTube schon längst auf 100.000 Subscriber werden, wenn ich den Habeck auf jeden Thumbnail knall, ja, weil der ist die Hassperson schlechthin. Ja. Aber was mich fasziniert, um nochmal zu den Austrians und zu Bitcoin zurückzukommen, jetzt haben wir beide quasi den Mises und den Hayek und den Menger und so entdeckt, schon vor Bitcoin. Mhm. Und ich komme nach einer Zeit, in der, da kannte ich irgendwie zwei Leute, die haben sich mit dem beschäftigt, und jetzt rund um Bitcoin entsteht quasi die ganze globale Jugendbewegung, und dann gibt es einen Milei in Argentinien, der irgendwie Mises und Hayek zitiert im Fernsehen. Was ist, wenn das so weitergeht?
Da kann schon was entstehen. Aber es ist noch, ich würde sagen, das ist noch zu früh. Und ja, man muss sich auch jetzt anschauen, wie es, also vielleicht gar nicht mehr ökonomisch ist, glaube ich, relativ klar. Aber auch so, was diese Social Liberties, sagen wir auf Englisch, also diese sozialen Freiheiten, also wirklich das private Leben auch noch frei ist, also das hört auch gerade auf, eigentlich, kannst du sagen. Also da redet man jetzt schon sehr viel immer von, da müssen wir eingreifen und da müssen wir schauen, dass die nichts Falsches denken, und das ist, wenn du das vorher abdrehst, dann kann da nichts entstehen, also ganz im Untergrund entstehen natürlich, aber dann wird halt ein Wechsel immer schwieriger.
Okay, aber das ist jetzt spannend. Mises hat genau davor gewarnt. Ist dieser wachsende Interventionismus, also die Tatsache, dass der Staat sich überall einmischen muss, ja, ist das Absicht im Sinne von, die wollen da jetzt den Kommunismus errichten und Sozialismus errichten oder was auch immer, oder ist das eine logische Folge des ökonomischen Interventionismus, den wir seit, sage ich jetzt mal Pi mal Daumen, der Gründung der FED 1913 sehen? Ja? Also quasi, dass du ein solches System der Inflation und der Überschuldung nur aufrechterhalten kannst, indem du es immer weiter, quasi wie ein Pyramidenspiel, wie ein Schneeballsystem, das ständig ausweiten muss, dass du es immer Lebensbereiche hineinfließt, bis irgendwann einmal gar nicht mehr geht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, vielleicht kann man das auch deswegen erklären, dass die österreichische Schule in Österreich entstanden ist, weil der Österreicher, wenn was schief läuft, sagt der Österreicher, wir müssen was tun, wir müssen irgendwas machen, weil sonst, da müssen wir irgendwas machen, das besser wird. Und dann machen sie irgendwas und sie bedenken aber nicht, was dann noch sein könnte, wenn sie das machen. Also sie denken nur, mir fehlt jetzt kein Beispiel ein, aber wir müssen die Preise am Wohnungsmarkt regulieren, jetzt müssen wir da schauen, dass es billigere Preise ist, und sie bedenken aber nicht, was dahinter passiert.
Aber ist es in Österreich, ist es irgendwo anders anders?
Ja, das weiß ich nicht so genau. Wahrscheinlich eh nicht. In Amerika ist noch ein bisschen, ja, ich glaube, wahrscheinlich hat sich das auch so entwickelt, einfach über die Zeit.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen, und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch
Für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Staken.
Ja, was du in Amerika hast, ist diese Grundskepsis gegenüber dem Erfolg staatlicher Eingriffe. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Bei uns ist quasi ein Grundoptimismus da so. Ah ja, okay. Ja. Und was wir halt tun ist, bewusst oder unbewusst, wir arbeiten halt rundherum. Also wir leisten uns quasi zwei Wirtschaften. Die staatliche, interventionistische und halt den Rest.
Ja, ja, das stimmt.
Und manchmal überlappen sie sich und dann bekommst du viel Förderungen.
Ja, ja, bei immer mehr Dingen.
Bei immer mehr Dingen, ja, also, ja.
Ich habe letztens mal gehört, also es gibt, glaube ich, in Deutschland eh fast keine Industrie mehr, die nicht subventioniert wird. Also das, ja, und wenn du nachschaust, Intel geht nach Deutschland, die bekommen, glaube ich, was, x-tausend Euro pro Arbeitsplatz. Das ist unglaubliches Geld. Also dann müssen sie Industrie, Strompreisbremse und wird einfach überall eingegriffen. Und es, naja, es schaut trotzdem nicht so rosig aus, würde ich jetzt mal behaupten.
Aber was bedeutet das dann wirklich auf einer Makroebene? Also wo steuern wir wirklich hin? Was ist sozusagen das, die nächsten 20, 30 Jahre?
Also wenn wir nicht umdenken, dann wird es zumindest schwierig werden in Europa. Also man kann dafür auch eigentlich überrascht sein, wie gut es trotzdem noch läuft. Aber ja, wir sehen das eben jetzt schon, dass eben Industrien abwandern. Jetzt haben die Amerikaner ein riesen Subventionsprogramm aufgelegt, dass, weil sie Dinge bei ihnen zu Hause wieder produzieren wollen. Das ist natürlich blöd für Länder, die was produzieren, wie bei uns oder in Japan. Wir haben eben unsere ganze Wirtschaft quasi aufgebaut, dass wir Sachen in andere Länder exportieren.
Deutschland und Österreich vor allem, ja.
Und wenn die Amerikaner jetzt wieder Sachen zu Hause herstellen, die Amerikaner sind quasi der wichtigste Konsumfaktor auf der Welt, also die Amerikaner, also wir produzieren, die Amerikaner konsumieren und schicken uns die Dollars rauf.
Ja, genau, weil die müssen ja, sie müssen das ja sogar tun.
Ja, sicher.
Sie müssen ja strukturelles Handelsbilanzdefizit fahren, damit sie Dollars exportieren. Wenn sie Dollars importieren würden, hätten wir einen deflationären Schock und das wäre, der ganze Laden würde uns um die Ohren fliegen.
Genau, wenn dann die Firmen nach Amerika gehen, dann müssten eben die ganzen Dollars wieder zurück nach Amerika und dann wird das eigentlich nach der Theorie ja ein inflationäres System, weil es gibt ja diese ganzen Offshore-Dollars,
also Euro-Dollar-System. In Amerika war es inflationär, aber bei uns deflationär.
Deflationär, ist eh klar.
Ja, aber das ist spannend. Wenn das wirklich passieren würde, wäre das schon noch das Ende des Dollarsystems, wie wir es heute haben. Also, dass die Amerikaner sagen, wir drucken nicht mehr die Weltwährung, das geht so nicht.
Ja, ich glaube, sie würden es anders probieren. Ich glaube, sie würden nicht, also das ist eben die Frage, mit dem Zinsniveau wird es wahrscheinlich schwierig werden. Dann, wenn du die Zinsen wieder nach, wenn die FED die Zinsen wieder nach unten bringt, dann schaffst du es vielleicht auf irgendeine Weise, dass du die Dollars nach Hause holst quasi und gleichzeitig die Industrie mitnimmst. Also du musst halt die Industrien aus Europa mitnehmen nach Amerika und dann irgendwie schauen, dass du die Produktion so weit ausdehnst, dass das Geldmengenwachstum in Amerika jetzt nicht so ein Problem wird. Also wirst du wahrscheinlich trotzdem noch Inflationsraten haben, aber es ist trotzdem durch die ausgeweitete Produktion natürlich gedämpft.
Wäre es nicht gescheiter, du sprengst den Dollar, machst eine good old-fashioned Hyperinflation und sorgst dann nachher beim Wiederaufbau der eigenen Industrie dafür, dass echtes Kapital zu dir fließt und nicht Papier?
Ja, so in etwa wird es eh wahrscheinlich laufen. Also es ist vielleicht eine Mischform, aber sie holen ja jetzt die Industrie quasi schon her. Ja. Die ganzen Industrien gehen ja nach Amerika. Ich glaube, deutsche Firmen, einige, überlegen eigentlich alle, ob sie gehen. Also Letztens habe ich wieder gelesen auf Bloomberg, dass inzwischen schon die Capitalists nach Deutschland gehen und diese Familienbetriebe aufkaufen wollen, weil die sind jetzt quasi
die Venture Capitalists.
Ja, die Venture Capitalists. Ja. Quasi diese ganzen Firmen aufkaufen wollen, weil die werden jetzt quasi zu einem guten Preis teilweise so haben und viele wollen eh nicht mehr, weil die Lage kompliziert ist.
Schauen so viel YouTube, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja. Also, ja, es wird, ich weiß nicht, ich habe mal ein wenig recherchiert über das Römische Reich und da ist dann gestanden, dass eigentlich für den normalen Bürger ist im Grunde, ja, war schon blöd, aber es ist auch weitergegangen und im Grunde hat sich dann für den nicht so viel verändert.
Du meinst den Untergang des Römischen Reiches. Also, aber was mich interessieren würde, ist das. Glaubst du, dass wir noch Jahre und Jahrzehnte der höheren Intervention sehen werden, bevor es weniger wird? Weil wenn wir uns quasi das Argentinien-Drehbuch anschauen, dann sind wir was? 20 Jahre hinter denen, 30 Jahre hinter denen? Wir sind schon deutlich hinter denen.
Ja.
Also die hatten ja...
Vielleicht sogar 40 Jahre.
Eben. Eher so. Genau. Also es gibt da zum Beispiel diese Theorie von Russell Napier, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Und die finde ich sehr faszinierend. Der sagt, was er glaubt, ist, wir werden 20 Jahre des Dirigismus sehen, also nach französischem Vorbild, quasi wirklich staatliche Eingriffe, Aufrüstung, Tech-Industrie, aber auch auf eine Art und Weise irgendwie gestaltet, Klammer auf, wahrscheinlich indem man das ganze Umweltthema einfach fallen lässt, damit da irgendwo Platz ist für Wachstum, Klammer zu, und so, dass es sich für die jungen Leute zumindest für die nächsten 20 Jahre wieder anfühlt nach Verbesserung. Und dann nach 15, 20 Jahren sagt er, das ist seine Theorie, sind dann durch diesen zusätzlichen Dirigismus die Strukturen endgültig so verkrustet und so kaputt, dass die Leute, so wie jetzt in Argentinien, nach einem Reagan, einer Thatcher oder wir werden dann sagen, einem Milei rufen.
Ja, interessante These. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach viel zu weit weg, dass man da gute Prognosen treffen kann. Also ich würde mich da nicht trauen, was zu sagen, was da passieren könnte, genau, weil ich weiß nicht, wenn du sagst, ich sehe auch nicht, dass das noch 20, 30 Jahre so gehen kann, aber wir sind ja generell, sehen wir oft Dinge viel schneller, als sie dann wirklich kommen, aber ja, ich glaube, ich weiß nicht, was da passieren müsste.
Also mein Gedanke, ich habe dieses Interview mit ihm selbst geführt und ich halte ihn für total faszinierend. Und mein Gedanke war, dass er unterschätzt, wie schnell die Dinge sich beschleunigt haben durch die Technologie, also durch die Digitalisierung und durch Bitcoin auch. Mhm. Also Bitcoin bietet uns ja einen Fluchtpunkt. Ja. Wir haben plötzlich, auch Christine Lagarde hat es ja schon mal gesagt, if there is an escape, people, ich werde jetzt nicht versuchen, Christine Lagardes Akzent nachzumachen, aber if there is an escape, people will try to use it. Wo siehst denn du als Stratege, als Anleger, als Trader den Markt in den nächsten 1 bis 2 Jahren? Einerseits generell und andererseits Bitcoin. Fangen wir mal mit generell an.
Generell, wenn du jetzt sagst, der Aktienmarkt, da habe ich eher eine neutrale Einstellung. Also ich muss mal schauen, was passiert. Also wenn wir jetzt in eine Rezession schlittern würden oder wenn die Zinsen aus irgendwelchen Grund drastisch gesenkt werden, dann würdest du wahrscheinlich zuerst einen Abverkauf sehen am Aktienmarkt, aber dann geht die Rallye weiter und dann kommt man sicher wieder schnell auf die Niveaus, die wir jetzt haben.
Wir sind ja auf All-Time-Highs jetzt. Wir sitzen hier auf All-Time-Highs. Also.
Die großen Indizes, bei den kleineren sieht es dann schon wieder etwas schwieriger aus. Also wenn du in Amerika den Russell 2000 oder den S&P Small Cap Index ansiehst, also die haben sich im letzten Jahr eigentlich seitwärts bewegt. Also
die kleineren Unternehmen?
Kleineren Unternehmen. Also das sind sozusagen, also im Russell sind auch viele so Banken drinnen, so Regionalbanken. Ist dann ein wenig schwierig natürlich, weil die haben ja ein wenig Probleme. Aber im S&P Small Cap sind, weiß nicht, wie viele Banken, aber ganz nicht so viele. Und die haben sich seitwärts bewegt. Und jetzt, wo diese Ansicht ist, dass die Zinsen eben noch länger auf einem hohen Niveau bleiben, da ist der Markt sofort wieder in Straucheln geraten. Also da wird es schwierig. Also eben die kleinen Firmen tun sich schwer, aber die großen, die auf lange Sicht finanziert haben, die billige Zinsen eingeloggt haben, 2021 noch, die können noch ziehen. Aber die Frage ist eben, wie lange? Wir haben ja dieses Problem jetzt mit dem Magnificent Six sind inzwischen, weil Tesla ist ja abgesoffen die letzten Tage. Ja, wird schwierig, wie lange die noch den Markt hochhalten können oder wirklich eine AI-Revolution passiert und dann wird sowieso alles viel besser.
Zu AI komme ich gleich, das muss ich jetzt schon noch fragen, aber hängt das vielleicht auch einfach mit der Geldentwertung zusammen, nicht? Weil also quasi in einem Fiat-System wird immer der Große bevorzugt und da ganz praktisch, das heißt, mehr Leute investieren einfach in einen S&P 500 oder in einen Nasdaq, ja, in dem diese Magnificent Six überrepräsentiert sind und weniger Leute investieren in Small Caps. Ja, und dadurch hast du quasi den Effekt, dass die Märkte zwar generell steigen, aber unter der Motorhaube merkst du, irgendwas stimmt da nicht. Und in Wahrheit ist es das Geld. Ich habe heute erst eine Statistik gesehen, ich habe leider den Zeitraum vergessen, aber da ging es um die letzten Jahrzehnte. S&P 500 inflationsbereinigt, also nominal plus 5000%.
Ja, 500.
Inflationsbereinigt 500%. Ja. Das ist absolut insane und stimmt ja auch.
Ja, natürlich. Ja, und du hast eben diesen Zinsvorteil, den die großen Firmen haben, weil die begeben halt 10-jährige, ja, natürlich. Genau diesen Effekt kannst du beobachten.
Die haben einen Vorteil, das heißt, sie sind doppelt bevorteilt und im Sinne von Geschäftsmodell darf man nicht vergessen, sowas wie Amazon ist natürlich dreifach bevorteilt. Die haben auch noch ein super Geschäftsmodell, also ein doppelt super, also sowohl das Kaufhaus als auch Webservices. Ne?
Ja, wobei Webservices waren ja, glaube ich, die erste Sparte, die Gewinn abgeworfen hat bei Amazon. Also ich glaube, der Handel war quasi lange ein Verlust.
Ja, okay. Aber er hat es durchgezogen. Ich glaube, Jeff Bezos kann ganz zufrieden mit sich sein. Ja, also natürlich. Bei aller Liebe.
Ja, gut gewachsen. Wenn du schnell wächst, dann hast du natürlich einen Vorteil, weil dann bekommst du eben zu diesem billigen Geld viel schneller. Und ich meine, ja, wir hatten das in Österreich auch mit unserem Immobilienkaiser.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Dieses Interview ist beendet.
Ich nenne jetzt eh keinen Namen.
Ja, egal.
Aber eben, das ist es. Wenn du schnell wächst, dann kannst du eben lange profitieren, wenn kein Geschäftsmodell wirklich dahinter steht, was irgendwie etwas reinbringt, außer eine Aufwertung, dann wird es halt schwierig. Aber wenn du wie Amazon wirklich auch was herstellst, was anbietest am Markt, das, was auch nachgefragt wird, dann komprimiert sich Kapital einfach bei dir. Oder sieht ja Apple an, die schreiben ja immer noch Riesengewinne. Und die haben, glaube ich, so viel Kapital wie sonst kaum wer.
Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, und das ist dann vielleicht wieder auch ein Argument für egal welche Form des Kapitalismus, ist, dass halt Amazon und Apple, Microsoft und solche Firmen einfach Firmen sind, die jetzt wirklich in unserem Alltag auch begleiten.
Ja.
Ja? Also Apple ist das perfekte Beispiel. Man kommst ja kaum aus. Ja? Ich schaue jetzt auch noch Apple TV. Ja. Hast du schon mal Apple TV geschaut? Also die Streaming-Plattform. Ist total zu empfehlen, weil die Streaming-Plattformen haben ja alle angefangen mit hoher Qualität und Apple ist noch in dieser hohen Qualitätsphase. Die machen echt tolle Sachen. Und das Allerlustigste ist, dass halt in allen Apple-Serien hast du halt permanent Product Placement. Also die haben halt nur, außer die Bösen, die haben dann Samsungs, aber sonst haben halt alle überall Apple-Geräte, ja, okay. Und ständig hast du das Apple-Gerät im Dings, ja. Und es ist schon so offensichtlich, dass es schon fast wieder lustig ist und gar nicht mehr störend, ja. Beziehungsweise ist es auch deswegen nicht störend, weil es tatsächlich den Alltag widerspiegelt.
Ja, stimmt.
Bitcoin. In diesem Umfeld müsste Bitcoin doch eigentlich stark performen.
Ja, wenn du ihm gleiche Eigenschaften wie Gold kann man es am besten vergleichen mit was schon länger existiert, dann wahrscheinlich schon. Die Sache ist eben, dass wir derzeit ja eher in einem disinflationären oder deflationären Umfeld sind. Also muss ich nur anschauen, die Geldmengenentwicklung der letzten 2 Jahre, also die sind Anfang Corona sind sie scharf nach oben geschnellt. Also da hatten wir, glaube ich, in Amerika 20% im Jahr Steigerung auf der Geldmenge. In Europa waren es, glaube ich, um die 10. Und dann sind die Inflation gekommen und dann sind die Zentralbanken auf die Bremse gestiegen. Haben die Zinsen stark erhöht, haben gesagt, wir bauen unsere Bilanz ab, ziehen dadurch aktiv Reserven aus dem Markt raus und dadurch bekommst du dann eben diese Disinflation. Also in Amerika schrumpft die Geldmenge derzeit. Ich glaube, in Europa sind wir auch schon seit ein paar Monaten, schrumpfen wir eigentlich. Das findet jetzt so ein wenig einen Boden. Aber wenn du sagst, im Normalfall sagt man zwischen 12 und 24 Monate hast du da eine Verzögerung. Es wird natürlich von vielen anderen Faktoren noch beeinflusst. Aber so bewegen wir uns eher jetzt in einem Umfeld, wo ich sagen würde, wir werden eher fallende Preise sehen. Also es kann jetzt aber sein, dass das von der Nachfrage herkommt. Was ich glaube, also ich glaube, Europa, diesen Rückgang der Inflation, der ist sehr nachfragegetrieben, weil ihm die Nachfrage so nachlässt.
Mhm. Weil die Leute sich nicht mehr so viel leisten können.
Ja, genau. Weil ich meine, ich kriege das selber in meinem privaten Umfeld jetzt nicht so mit, aber es gibt halt einen Durchschnittsverdiener, das sind halt auch viel mehr. Und das läuft halt, also wir bei denen, die etwas mehr verdienen, da geht es wahrscheinlich noch relativ gut. Also es gibt, ja, wir haben in Österreich haben wir Realeinkommensgewinne, wenn wir der Nationalbank glauben. Also ist natürlich, da sind wir wieder beim Thema, ist die Inflation richtig gemessen? Weil da kann man ja auch einiges kritisch sehen, sage ich jetzt einmal.
Wer kennt sie nicht, die Stammtischrunde, die sich über die realen Einkommensgewinne freut?
Na eben, stehen ja alle besser da als noch vor 2 Jahren. Sind auch die Häuser, in denen wir wohnen, viel mehr wert jetzt. Also
der Cantillon-Effekt des kleinen Mannes.
Ja, wir sind jetzt alle reicher.
Also, aber ich meine, weil du gesagt hast, okay, schrumpfende Geldmenge, Desinflation oder sogar Deflation, das hat sich also, ich weiß nicht, wie das in Linz ist, aber in Wien hat sich das weder im Supermarkt noch in den Restaurants umgesprochen bisher. Von fallenden Preisen ist da nichts zu sehen.
Ja, Desinflation heißt ja nur, die Preise steigen nicht ganz so schnell. Also du hast halt eben nur noch 2% vielleicht. Also diese 20% Preissteigerung, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren hatten, die werden auch nicht mehr weggehen.
Eben.
Der Preis ist, das ist eben, das ist die Psyche des Konsumenten. Der sieht, in 2 Jahren muss ich 20% mehr bezahlen für alles und komme halt so jetzt wieder auf dasselbe. Da denkt er sich halt, ja, schaue ich schlecht aus. Aber jetzt sind wir eigentlich wieder in einer Phase, wo du sagen würdest, die Inflation nimmt eher ab als zu. Und ich sehe auch jetzt, solange die Zentralbanken nicht gegensteuern würden und wieder die Geldschleusen aufmachen, sehe ich auch keine zweite Inflationswelle kommen.
Okay, aber das alleine ist ja noch kein Grund, also es geht bei Bitcoin ja nicht nur um die Inflation. Also wir haben damals diesen Narrativ gehabt, dass Bitcoin sei ein Inflationshedge, da machen sich dann alle lustig, weil es bei den steigenden Zinsen runtergegangen ist.
Gab es bei Gold auch.
Aber Moment, ganz kurz, Bitcoin, was stimmt ist, dass Bitcoin extrem gut sogar reagiert hat auf die Auswertung der Geldmenge. Bitcoin hat als Inflationshedge sogar perfekt funktioniert und es ist total unprofessionell, das nicht nicht zu sehen. Es wird jetzt, das war letztens jetzt der Neil Kashkari von der Fed war in der Ding gesagt, das war ein Inflationshedge. Nein, das war ein perfekter Inflationshedge. Aber natürlich musst du die Versicherung kaufen, bevor es anfängt zu brennen. Du kannst nicht dann erwarten, wenn das Inflation in der Zeitung steht, dass du dann Bitcoin kaufst und alles ist gut. Aber es hat extrem gut reagiert auf die Geldmenge. Insofern ist das Argument gut, dass du sagst, wenn die Geldmenge runtergeht, sollte auch Bitcoin leiden eigentlich.
Ich habe es mir jetzt für Bitcoin nicht angesehen, aber ich habe mir es für einen Goldpreis unlängst angesehen. Und der Goldpreis reagiert eigentlich vor der Inflation. Also du hast gesehen, die haben die Geldschleusen aufgemacht 2020. Der Goldpreis hat dann reagiert, ist dann nach oben gegangen. Und dann, wie klar wurde, dass die Zentralbanken gegensteuern wollen, ist er quasi auf dem Niveau geblieben. Also im Normalfall würdest du theoretisch eigentlich erwarten, dass er wieder zurückfällt.
Ja. Aber das passt ja genau. Weil der Goldpreis reagiert auf die Inflation, weil die Teuerung ist, dass es nachher kommt. So können unterscheiden wir. Das heißt, der Goldpreis reagiert auf die Ausweitung der Geldmenge, der Bitcoinpreis genauso. Genau. Und dann, du hast es ja perfekt beschrieben, dann steigt er auf ein neues Niveau. Und wenn es dann aber nicht zu einer richtigen Deflation kommt, das heißt, wenn nicht die Fiat-Währungen wieder wirklich aufwerten, dann muss er auf dem Niveau bleiben. Solange es nur deflationär ist, also langsam wächst, gibt es ja keinen Grund, dass er wieder runterkommt.
Nein. Ja? Es ist sehr schwierig, dass er wieder runterkommt. Also, wenn natürlich 10.000, 50.000, da will ich jetzt gar keine Prognosen abgeben, aber langfristig.
Für Gold oder Bitcoin?
Na, bei Bitcoin, so wie wir jetzt sind. Jetzt sind wir bei 40.000, 50.000.
Ja, ich habe jetzt kurz,
Gold wäre
ich glaube, um die $50.000. Ja,
ja genau, 50.000 Dollar.
Also wir nehmen das jetzt,
40.000 Euro oder so. Irgendwie.
Wir nehmen das jetzt auf, eine Woche bevor es erscheint. Ja. Wer weiß, wo der Bitcoin-Preis steht, wenn das Ding rauskommt. Aber es ist schon stark gestiegen und es ist ja auch nicht nur gestiegen wegen, also es ist jetzt, oder sagen wir so, der Anstieg des Bitcoin-Preises von, sagen wir, 20.000 bis $50.000 war nicht die Geldmenge. Das war der ETF
halt. Ja, natürlich.
Und deswegen auch die Frage, wie stark das dann vielleicht auch bei dir am Trading Desk ankommt.
Ja, also es wird schon wieder mehr darüber geredet. Das sagen aber auch alle, weil dann, eigentlich hat man erwartet, dass das eher ein Sell-the-News-Event wird, also dass der ETF zugelassen wird und dann quasi der Preis fällt. Das ist auch
kurz, ist auch kurz, ich, passiert.
Kurz passiert. Aber es dürfte anscheinend doch Interesse danach bestehen. Und wie es halt so ist, wenn ein Asset jetzt begrenzt ist, dann wird eine steigende Nachfrage auch zu einem höheren Preis führen. Also es ist ja ganz logisch eigentlich.
Was ist schon noch logisch,
ja,
in dieser Welt?
Ja, sicher, wenn du mit einem Uniprofessor darüber redest, würde er sagen, ja, aber gibt es noch? Da kann man nicht so sagen, dass das einfach so ist. Ja, aber wenn Nachfrage besteht, dann wird der Preis steigen natürlich. Und genauso ist das System ja eigentlich aufgebaut, oder? Soweit ich das Bitcoin-System verstehe.
Ja, natürlich. Also die Knappheit ist einer der Gründe, warum die Leute sagen, ich vertraue dem mehr, als mein Geld aufs Sparbuch zu legen oder auch in Aktien zu investieren. Bleibt halt die Frage wirklich, ich sage mal so, Bitcoin hat mich schon oft gehumbled. Ich weiß nicht, was das wie man das auf Deutsch sagt.
Weiß auch nicht.
Bescheidenheit ja, gelehrt, Bescheidenheit, oder ich weiß es nicht. Und zwar insofern, als dass ich auch miterlebt habe, du bist ja 2012 schon in Bitcoin, ich habe auch miterlebt, wie der Bitcoin-Preis auf Parität mit einer Unze Gold gestiegen ist zum Beispiel. Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, als ich mich darüber lustig gemacht habe und gesagt habe, ja, das wird schon wieder runterkommen, weil nur Gold ist Gold und Bitcoin ist Bitcoin, da. Und ich glaube, ich habe da auch ich erzähle es gerne und ich stehe auch dazu, dass ich 3 Anläufe gebraucht habe. Und es ist eigentlich, obwohl ich Bitcoin schon seit 2013 kannte, eigentlich erst 2020 einigermaßen gecheckt hatte. Soweit gecheckt hatte, dass ich sage, okay, das muss ich ernst nehmen.
Ja.
Und ich glaube, dass jetzt schon eine neue, also dass man bei Bitcoin natürlich nie die Adoption, das eine ist sozusagen, wir reden über Bitcoin quasi wie über Gold, wenn können wir erst mal dann machen, wenn die ganze Welt bereits zumindest irgendwie einen Kontakt mit Bitcoin hatte. Solange Bitcoin noch so jung ist, ist quasi der Preis eigentlich getrieben von den sich ausweitenden Zirkeln der Adoption.
Ja.
Und da glaube ich, dass wir jetzt neue Zirkel sehen. Deswegen frage ich mich, ob das schon bei euch angekommen ist. Habt ihr schon Bitcoin Trading Desk in Planung?
Nein, haben wir noch nicht in Planung, nein. Aber natürlich sieht man, dass es ihm diesen ETF jetzt gibt und schaut sich das an. Aber ja, bei uns ist man ja da zurückhaltend, was das alles betrifft. Also wir schauen uns generell lieber die Dinge zuerst an. Und ich meine, ich bin in diesem Entscheidungsprozess jetzt nicht drinnen, aber da sind wir auf jeden Fall noch weit davon entfernt,
ja, dass
irgendwas in diese Richtung passieren würde.
Ist ja auch okay so. Vielleicht bringt der digitale Euro bei den Banken ein bisschen Interesse an Bitcoin.
Das ist ja vielleicht
die natürliche Alternative. Fabian, du bist Autor eines wöchentlichen Newsletters. Du steckst da sehr viel Arbeit rein, glaube ich.
Ja, schon. Also ich schreibe das in einem Tag meistens oder so. Mit Vorbereitungszeit natürlich nicht eingerechnet, aber sammle ich mir so Themen zusammen die ganze Woche und dann.
Aber was ist jetzt der Weekly Wintersberger, wir tun das auch in die Shownotes, aber zum Abschluss möchte ich jetzt wissen, was ist jetzt deine Prognose? Also steuern wir wieder auf den nächsten Crash zu oder was passiert jetzt?
Also ich glaube, dass wir jetzt in den nächsten Monaten doch sehen werden, dass diese Resilienz des amerikanischen Konsumenten doch mal zu einem Ende kommt. Also das hat ja uns in Europa auch noch geholfen, also die Stärke des amerikanischen Konsumenten. Wir haben jetzt, glaube ich, die letzte Prognose, die ich für das erste Quartal gesehen habe in Amerika, waren 2,9% Wachstum auf Jahresbasis. Aber man sieht, die Sache ist die, es schauen immer alle hauptsächlich auf den Arbeitsmarkt. Und der Arbeitsmarkt ist aber der letzte Sektor, in dem sich was tut. Also da hat die Rezession eigentlich schon begonnen. Dann passiert erst am Arbeitsmarkt etwas, dass man sagen, es werden Leute entlassen oder so. Aber wenn man sich andere Sachen anschaut, dann passt das nicht damit zusammen, dass wir sagen, die Wirtschaft hat das Low schon gesehen und wir gehen jetzt wieder rauf. Also das erkennst du ein bisschen bei den PMIs, also diese Umfragen unter den Industriemanagern und so.
Einkaufsmanager-Index.
Ja, genau, Einkaufsmanager-Index, so. Ja. IFO-Index gibt es da in Deutschland.
Ja.
Die sind aber halt auf einem sehr niedrigen Niveau. Und letztens habe ich mir, da gibt es diesen gibt es einen Index in Amerika für die kleinen Betriebe, NFIB Small Business Index. Und bei denen ist jetzt nichts da, dass ich sagen würde, das schaut unglaublich gut aus. Ich meine, die haben von den Arbeitskräften, die sie suchen, ist das schon noch auf einem sehr hohen Niveau, weil da sind wir während der Corona-Zeit ziemlich hochgeschossen. Da sind alle so viele Arbeitskräfte, hat ja die Löhne auch getrieben. Aber so ist der Report eigentlich mehr gemischt gewesen. Und ich glaube, wir hatten auch die Einzelhandelsverkäufe letzte Woche, glaube ich, in Amerika, und die waren auch negativ. Ich meine, da ist immer die Frage im Jänner, weil es gibt es im die gute Ökonomen, weil das Wetter war schuld, dass so wenig gekauft war.
Na, das liebe ich. Ja? Nichts ist mir lieber als, ach so, ich habe nachgeschaut, ja. es war im Sommer heiß und es war im Winter kalt. Das ist vollkommen neu und vor allem in Amerika, wo alles mit Klimaanlagen zugepflastert ist. Ja.
Ja, oder ja, draußen in den Geschäften ist schlecht gelaufen, aber Amazon hat gut performt. Das mag schon sein, aber man sieht trotzdem, Amazon alleine wird die US-Wirtschaft nicht tragen können. Also
Fabian, jetzt mal hier Butter vor die Fische. Kann ich auf der Thumbnail schreiben, die nächste Krise rollt an?
Ja.
Na danke.
Das ist meine Meinung.
Siehst du? Ja, ich meine, ist ja auch okay. Und das ist ja auch wichtig, auch aus Bitcoiner Sicht zu sagen, gut, aber würde eine neue Krise nicht bedeuten, dass die Notenbanken erst recht wieder die Geldschleusen öffnen?
Das ist das, was zu vermuten ist. Also ich glaube, dass in Amerika es länger dauert wie in Europa.
Was länger dauert? Bis sie die Geldschleusen öffnen?
Ja. Weil ich glaube, dass Jay Powell wirklich etwas ändern möchte. Oder er möchte es zumindest versuchen.
Du meinst, er hält sich wirklich für Paul Volcker?
Ja, ich glaube, er möchte den Fed-Put wirklich in die Geschichtsbücher bringen. Also ich glaube, das hat er sich mehr oder weniger zum Ziel gesetzt.
Also der Fed-Put, das musst du kurz erklären?
Der Fed-Put ist quasi, den gibt es seit Alan Greenspan, Notenbankpräsident, der das quasi... Wenn du eine Daumenregel anwenden willst, wenn die Aktien um 20% fallen, dann wird die Fed die Zinsen senken und wird den Aktienmarkt retten, weil der Aktienmarkt ist die Wirtschaft. Wir wissen ja, ist es nicht, aber das war sozusagen, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut, war der österreichische Spruch. Also, und dahinter ist ja dasselbe gesteckt, wir schauen, dass den großen Firmen gut geht, wir subventionieren die und dann wird schon irgendwie werden.
Naja, das Problem beim Aktienmarkt in Amerika, unter Anführungszeichen Problem, ist halt, dass der Wealth-Effekt auch, also dass die Leute so viel in ihre ganzen Pensionen im Aktienmarkt investiert haben, und es hängt auch in Amerika alles vom Konsumenten ab, und wenn der Konsument sich reich fühlt, dann geht er eher einkaufen, wenn der Konsument sich arm fühlt, dann geht er nicht einkaufen, und das ist so die Logik dahinter, dass man den Aktienmarkt rettet.
Wobei, das würde ich auch eigentlich eher stressen, sage ich, weil wer sagt, na, heute sind, diesen letzten Monat sind wir 2% bei den Aktien runtergegangen, heute kaufe ich nichts.
Das siehst du bei den Bitcoinern.
Ach ja?
Ja, sicher, die sind alle super sparsam und niedrige Zeitpräferenz und so weiter, aber natürlich merkst du die Stimmung in der Community und in der Bitcoin-Industrie natürlich, merkst du halt natürlich total am Preis. Und wenn sie raufgehen und plötzlich bist du 20% höher.
Ja, aber das ist ja volatiler eigentlich bei Bitcoin. Also
ja, aber deswegen merkst du es mehr. Ja. Deswegen merkst du es mehr, weil sie quasi von einer Woche auf die andere, schon, würde ich schon sagen. Okay. Also das glaube ich, an den Wealth-Effekt glaube ich schon. Ich weiß nur nicht, ob sich der steuern lässt. Ja, ob das quasi ein Effekt ist, den du quasi in deine Geldpolitik einrechnen kannst. Ja, das weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht.
Und es ist auch, wie du gesagt hast, das ist Glauben auch. Also ich kann es jetzt okay. Jetzt sagen wir es nochmal, dein Newsletter, und auf Twitter findet man dich, und wo kann man dich sonst noch so suchen?
Also hauptsächlich bin ich eben auf Twitter und auf Substack, da ist der Newsletter. Also der Twitter-Name ist f_Wintersberger und auf Substack einfach nur fwintersberger.substack.com.
Und funktioniert das? Sagst du mir, wie viele Subscriber du hast? Wenn du nicht, musst du es nicht sagen. Sehr stark, gratuliere ich.
Über 1000, danke.
Ja, machst auf Englisch für den internationalen Finanzmarkt und so. Ja, also das ist schon ziemlich cool.
Ja, aber auch große Konkurrenz, muss man sagen. Also ich glaube, Newsletter gibt es wie Sand am Meer. Also das ist, da tut sich schon einiges.
Ja, ich hatte auch eine Zeit lang, ich habe auch einen englischen Newsletter, auch auf Substack. Ich finde Substack eine tolle Plattform, aber ich habe mich dann von dem auch nicht verabschiedet. Aber ich kann mich einfach nicht darauf konzentrieren. Ich habe ein Ding und ich bevorzuge es, auf Deutsch zu machen. Ich kann es auf Englisch, aber auf Englisch gibt es schon so viel, auf Deutsch gibt es weniger. Mhm. Und du bist näher dran an den Themen, nicht? Robert Habeck, Werbepumpe, diese Sachen.
Ja, kann man schon sagen, ja.
Hey, Fabian, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute, bin gespannt, was deine Prognose uns bringt. Und wir können das ja in ein paar Monaten oder Jahren wiederholen und dann schauen, absolut, ob du recht hattest oder nicht.
Ich bin gefreut, hier zu sein.
Danke dir, alles Gute. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.